fini par s'y faire. Mais c'est fini, le verre est plein. En bas écrit, entends-tu leur voix? La voix de ses familles, plein de chagrin. La voix qui prie pour un meilleur destin. Excuse-moi d'exister, excuse mes sentiments. Et si je dis que je suis heureux avec toi, je mens. Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir. Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas. Il n'y a que le peuple. Che Guevara, ma taupe. Emmenez-moi là-bas.
Nach diesem Lieblingssong von Honey kommen wir noch zu unserer letzten Kurznews. Das ist ein Update zum Alabama Prison Shutdown. Am 30. März versammelte sich die 8. Woche in Folge eine Gruppe von AktivistInnen vor der St. Clair Correctional Facility in der Nähe von Birmingham, Alabama, um sich mit den inhaftierten Organisatoren zu solidarisieren, die sich seit dem 6. Februar weigern, Gefängnisarbeit zu leisten. Die Organisatoren wollen den Shutdown, das heißt die vollständige Einstellung aller Arbeiten in den Gefängnissen, zu denen die Gefangenen gezwungen sind, mindestens 90 Tage lang aufrechterhalten. Die Organisatoren, die von der Free Alabama Movement angeführt werden, leben unter der Kontrolle des gewalttätigsten staatlichen Gefängnissystems der Vereinigten Staaten. einer Nation, die dafür bekannt ist, die größte Gefängnispopulation der Welt zu haben und regelmäßig Folter und archaische Hinrichtungsmethoden gegen ihre Gefangenen anwendeten. Das Alabama Department of Corrections, das nennt man kurz ADOC, ist berüchtigt dafür, dass es ein Regime der Gewalt gegen Gefangene führt und gleichzeitig dieselben Gefangenen in einem System der legalisierten Sklaverei beschäftigt. Inhaftierte Organisatoren in Alabama argumentieren, dass ADOC die Bewährungsquoten künstlich niedrig hält, um so viele Gefangene wie möglich in der Arbeitswelt zu halten. Die Free Alabama-Bewegung hat im Laufe der Jahre viele landesweite Gefängnisschließungen organisiert. Im Jahr 2022 initiierten Gefangene Arbeitsniederlegungen in jeder größeren Justizvollzugsanstalt des Bundesstaats. Im Jahr 2016 organisierte die FAM, das ist die Free Alabama-Bewegung, einen Shutdown, an dem sich Berichten zufolge 57.000 Gefangene beteiligten. Möglicherweise der größte Gefängnis-Shutdown in der Geschichte der USA.
Und die Gefangenen versuchen nun, viele der Taktiken zu wiederholen, die bei den früheren Shutdowns angewandt wurden, indem sie beispielsweise den Shutdown von St. Clair, der am 6. Februar begann, mindestens 90 Tage lang aufrecht erhalten und ausweiten wollen. Das Ziel ist es, die Schließung auf alle ADOC-Einrichtungen auszuweiten. Die FAM oder FAM, Free Alabama Movement, OrganisatorInnen verwenden absichtlich den Begriff Gefängnisschließung und nicht Gefängnisstreik. Laut Cecilia Prado vom Tennessee Student Solidarity Network, das sich in Solidarität mit der FAM organisiert hat, beteiligen sich die inhaftierten OrganisatorInnen an Arbeitsniederlegungen und Boykotten, aber sie nennen es nicht Gefängnisstreik, weil sie wissen, dass die Leute draußen gewöhnlich die Vorstellung haben, dass Gefängnisstreiks mit Löhnen oder besserer Leistung zu tun haben. Die Gefangenen wollen aber nicht nur bessere Leistungen, stattdessen wollen die FAM-Organisatoren das gesamte System der Gefängnisarbeit abschaffen, das sie als moderne Sklaverei bezeichnen. Und das war es von unseren News. Jetzt hören wir nochmal einen kurzen Jingle und dann geht's weiter zum Fokus. Ihr hört Radio Lora auf 97,5 MHz. Heute mit dem internationalistischen Info. Schön, hört ihr zu. Info Lora. Lila, wir haben ja vor so 2 Wochen oder so dieses Gespräch geführt mit einer Person von Jugendinfo und vielleicht, also Jugendinfo wird später dann auch nochmal genauer erklärt, aber wir vom LoRa versuchen euch ja immer irgendwie Nachrichten zu liefern und da greifen wir auch oftmals auf Jugendinfo zurück. Weshalb waren wir denn jetzt so interessiert, mit Menschen vom Jugendinfo zu sprechen, so vielleicht als kleiner Einstieg in dieses Interview, das später folgt?
Genau, das Interview war ja mit Frieda von Jugendinfo. Ich glaube, viele von der Redaktion von LoRa waren neugierig auf dieses Interview, weil wir ja sehr häufig Jugendinfo auch zitieren in unseren Sendungen. Da Jugendinfo, vielleicht auch schon mal kurz vorweg, ja ein Telegram-Kurznews-Kanal ist, wo wir viele von unseren News auch ja, uns inspirieren lassen von ihnen und ihre News auch sehr gerne lesen, da sie sehr spannend und auch sehr internationalistisch sind. Genau, und auch als Radio LoRa ist es sehr schön, sich zu vernetzen mit anderen Nachrichtenportalen. Und mit diesem Interview haben wir einen Schritt in ein bisschen internationale Vernetzung gemacht mit einem Nachrichtenportal, da Jugendinfo hauptsächlich in Deutschland angesiedelt ist. Ja, voll.
Genau, und wir haben zwei, drei Fragen gestellt. Das Ganze geht jetzt circa 15 Minuten und ich würde sagen, das ist dann der letzte Block dieser Sendung. Ja, let's listen to Frieda.
Heute machen wir ein Interview mit Frieda von Jugendinfo. Mega schön, dass du heute hier bist. Willst du dich vielleicht erst kurz mal vorstellen und auch kurz von Jugendinfo erzählen?
Sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass wir hier heute sprechen dürfen. Genau, ich bin Frieda und ich bin Teil von Jugendinfo. Genau, und Jugendinfo ist eine Plattform, die für Jugendliche, also von und für Jugendliche Nachrichten aufbereitet. Und genau, wir laden täglich Nachrichten hoch auf unterschiedlichen Plattformen, sind immer in so einem Kurznachrichtenformat, genau, wo wir einfach so die aktuellen Weltgeschehnisse sozusagen kurz einordnen, analysieren und genau, allen Menschen sozusagen bereitstellen.
Wie lange gibt es euch denn schon?
Also Ende 2022 haben wir begonnen, erst mit einem Telegram-Channel. Genau, mittlerweile gibt es uns eben auch auf Twitter, auf Instagram, auf Spotify haben wir auch einen Podcast. Genau, und wir haben auch einen Blog, wo wir längere Artikel hochladen. Genau.
Was natürlich auch spannend ist, für uns als Nachrichtenplattform auch zu hören, ist, wie arbeitet ihr genau zusammen und wie viele Menschen arbeiten ungefähr bei Jugendinfo?
Wir haben einmal wöchentlich tatsächlich so kurze Redaktionssitzungen, wo wir einmal zusammen telefonieren und so besprechen, was in der Woche ansteht. Genau, dann haben wir aber auch regelmäßige Treffen, wo wir uns physisch auch sehen. Genau, also wir wohnen nicht alle in der gleichen Stadt, sondern sind so deutschlandweit verteilt. Und ja, wie viele Leute bei uns arbeiten, genau, es gibt Leute, die bei uns auch sozusagen Korrekturen nur lesen und es gibt halt Leute, die richtig mitschreiben und das sind so, ja, zwischen so 6 bis 8 Personen, würde ich mal sagen, ja, so um den Dreh.
Was sind eure Ziele mit eurer Berichterstattung?
Also unser Ziel mit Jugendinfo ist es, dass wir vor allem so das politische Bewusstsein von Jugendlichen stärken wollen, denn wir sind ja wirklich tagtäglich einer sehr, sehr großen Nachrichtenflut ausgesetzt. Genau, und dort wollen wir halt vor allem so den Fokus drauf setzen, dass diese Nachrichten eben nicht so erschlagend sind und genau, wir die sozusagen so, also natürlich, wenn man eine Nachrichtenplattform hat, muss man natürlich immer Nachrichten filtern. Man kann natürlich nie alles abdecken und wir probieren eben bei Jugendinfo auch den Fokus auf Nachrichten zu setzen, die vielleicht ansonsten gar nicht so großes Gehör verschafft werden. Also wir berichten jetzt nicht über jedes diplomatische Gespräch sozusagen, was stattfindet, sondern wollen wirklich eher so genau den Fokus darauf legen, okay, was betrifft eigentlich wirklich die Menschen, genau, und versuchen dort halt eben Dingen eben auch eine Plattform zu geben, die vielleicht sonst auch keine Plattform bekommen und bei dem Ganzen halt vor allem auch die Jugendlichen ein Gefühl für Selbstwirksamkeit zu bekommen. Also unser Ziel ist es jetzt in dem Sinn nicht, dass wir objektiv sind, also natürlich wollen wir faktenbasiert arbeiten und das tun wir auch, aber nicht in dem Sinne objektiv, weil wir immer sehen, dass irgendwie hinter jeglichen Nachrichtenportalen auch natürlich gewisse Interessen stehen, auch wenn viele Nachrichtenportale von sich auf jeden Fall sagen können, dass sie objektiv sind und keine Interessen haben. Genau, und da sagen wir halt eben ganz klar, dass unser Ziel ist es eben, dass Jugendliche wieder das Gefühl haben, dass sie wirklich auch was verändern können in der Politik, dass sie die Dinge auch verstehen können, dass nicht alles irgendwie etwas nur sehr Ungreifbares ist. Genau, und das wollen wir eben damit erreichen. Und gleichzeitig, genauso neben den aktuellen Nachrichten, die so tagtäglich passieren, haben wir auch ein Format, wo wir eben in die Geschichte schauen und irgendwie auf wichtige Jahrestage hinweisen und uns anschauen, was eben gerade vor allem in der widerständigen Geschichte so alles passiert ist. Und genau dabei ist es eben auch unser Ziel, dass Jugendliche auch das Gefühl haben, dass sie Teil dieser Geschichte sind, dass es nicht etwas Abgeschlossenes ist, was wir einfach so hinter uns lassen können, was passiert ist und was jetzt nicht mehr irgendwie in die Gegenwart reinwirkt, sondern versuchen, das eben mit aktuellen Ereignissen zu verbinden und da eben auch das Bewusstsein dafür zu stärken, dass wir eben auch als Jugendliche wirklich in die Geschichte eingreifen können, auch in der Geschichte etwas verändern können.
Ja, also du hast jetzt schon angesprochen, dass ihr so ein bisschen ein Gegenpol zur bürgerlichen Medien sein wollen mit ihren Objektivitätsansprüchen, die ja dann doch auch oftmals nicht so sind. Vielleicht kannst du noch ein bisschen spezifischer darauf eingehen, was für Perspektiven euch wichtig sind, was für Kämpfe euch wichtig sind, irgendwie aufzugreifen und einen Fokus darauf zu legen, wie wir zum Beispiel haben donnerstags die internationalistische Perspektive und berichten dann im LoRa, im Info, so eben aus jener Perspektive. Und da wollte ich euch mal fragen, wie ihr euch da so einordnen würdet, da ihr ja auch mehrere Personen seid, ist das vielleicht unterschiedlich, aber vielleicht magst du uns einen Einblick geben.
Ja, also ich glaube, wir sind auch innerhalb der Redaktion sehr ja, verschieden irgendwo aufgestellt, aber auf jeden Fall vereint uns alle, dass uns eben ja, sehr wichtig ist, dass wir ja, für eine linke Perspektive einstehen, also demnach immer den unterdrückten Menschen vor allem die Stimme geben wollen, darauf eben den Fokus lenken wollen. Wir sind auf jeden Fall alle genau internationalistisch, das heißt, dass wir alle auch die Weltgeschehen, die auf der Welt passieren, eben nicht irgendwie jetzt anhand nur bei Deutschland irgendwie uns die anschauen, sondern eben da vor allem so die Verbindung über die Ländergrenzen hinweg sehen, gerade eben mit der widerständigen Jugend. Genau, aber da sind wir jetzt nicht auf eine bestimmte Bewegung fokussiert oder so, sondern schauen wirklich irgendwie weltweit, wo halt Menschen irgendwie gegen ihre Unterdrückung, gegen Ausbeutung ankämpfen. Genau, da haben wir eben, ja, würde ich sagen, einen relativ breiten Blick oder versuchen auf jeden Fall einen relativ breiten Blick und Fokus zu setzen. Genau, aber ansonsten würde ich sagen, würden wir uns jetzt nicht explizit irgendwie so typische, ja, keine Ahnung, Richtungen von Ideologien irgendwie einordnen lassen.
Du hast auch diese Medienflut beschrieben und ihr seid ja auch ein Channel, der täglich Nachrichten verteilt sozusagen. Auf was für Quellen bezieht ihr euch denn so? Woraus entschließt ihr euch, okay, über das möchten wir berichten, das lassen wir mal eher sein, und welche anderen Nachrichtenportale sind da so eure Quellen?
Das ist auch wirklich sehr, sehr breit. Also wirklich von jetzt gerade ja, in Deutschland, auch gerade ja zum Beispiel die Tagesschau oder so, aber auch jegliche Twitter-Kanäle, Telegram-Channels. Also das ist wirklich, wir schauen auch manchmal in die Bild. Also es ist wirklich, also wir suchen da wirklich sehr, sehr breit uns anzuschauen. Denn auch gerade so die Nachrichten, wo wir vielleicht sagen würden, dass da sehr viel verdreht ist oder vieles weggelassen wird, ist ja trotzdem auch eine Quelle für uns. Also da haben wir wirklich keinen bestimmten Fokus auf nur bestimmte Quellen, sondern versuchen da halt immer das Wichtigste, die Fakten da auch eben rauszufiltern und die dann eben einzuordnen. Genau, aber auf jeden Fall sind wir da auch manchmal an unsere Grenzen gestoßen und hatten auf jeden Fall auch schon Fälle, wo wir Dinge sozusagen verbreitet haben, wo wir dann nachher das revidieren mussten und gemerkt haben, dass das nicht richtig war oder so. Es ist auf jeden Fall, Quellen sind auf jeden Fall auch immer wieder ein Thema. Es fragen uns auch immer wieder Leute im Channel nach den Quellen und da geben wir sie dann auch häufig an. Aber wir geben jetzt nicht jedes Mal wieder unsere Quellen an, weil das wäre tatsächlich aufwandstechnisch gar nicht möglich. Und das machen ja auch größere Kanäle nicht, dass sie immer wieder ihre Quellen angeben. Genau, aber das ist wirklich sehr, sehr breit.
Okay, interessant. Und wie geht, also ihr, ja, du hast jetzt schon angesprochen mit diesen Nachfragen sozusagen von den LeserInnen. Und wie geht ihr mit so internen Konflikten oder anderen Perspektiven um? Oder wenn eine Person das jetzt so formulieren oder berichten wollen würde und eine andere Person sich da irgendwie dagegen stellt? Oder gibt es das überhaupt?
Ja, das gibt es schon auf jeden Fall. Also ich glaube jetzt zum Beispiel gerade so die ganzen Gaza-Krieg, den ganzen jetzt im Nahen Osten, die Entwicklungen. Ich glaube, das führt schon immer wieder auch intern dann zur Diskussion, okay, wie stellt man das jetzt da, was für Wörter benutzt man also alleine, so welche Wörter verwendet man, ist ja auch schon immer ja, eine große Frage. Da haben wir auf jeden Fall auch Diskussionen, aber ich würde sagen, dass wir das eigentlich immer sehr gut klären können. Genau, wir haben dann auch irgendwie unseren eigenen Chat und schreiben dann da auch darüber und üben da auch gegenseitig Kritik, wenn wir etwas falsch formuliert finden, genau, aber sind da auch relativ, sag ich mal, fehlerfreundlich und wissen auch, dass wir machen das jetzt alle nicht hauptberuflich oder so, sondern machen das halt alles nebenbei, neben den Dingen, die wir halt sonst so noch im Leben zu tun haben, genau, und daher, kommt das jetzt eigentlich nie zu großen Konflikten oder so.
Was uns auch interessieren würde, wie ihr so zu Vernetzung steht und ob ihr euch mit anderen Nachrichtenportalen Radios oder Zeitschriften aus der Bewegung vernetzt?
Also wir haben immer wieder zum Beispiel, wenn wir so Podcasts machen, hatten wir schon Vernetzungen, aber jetzt so große langfristige Vernetzungen mit anderen Radios oder Zeitungen haben wir tatsächlich nicht. Aber das ist auf jeden Fall was, was wir uns auch freuen, wenn wir das in Zukunft noch mehr aufbauen können. Also das ist auf jeden Fall etwas, was sehr gewünscht ist, und freuen uns jetzt zum Beispiel auch immer, wenn wir so Anfragen bekommen, wie jetzt von euch, von einem Radio oder auch von anderen Podcasts. Genau, aber jetzt große Kooperationen haben wir bisher tatsächlich noch nicht. Nee.
Ja, ist natürlich schön. Ein Interview zwischen zwei Nachrichtenplattformen ist ja eigentlich schon Vernetzung.
Ja, auf jeden Fall.
Gibt es etwas, das du noch interessant zu erzählen fändest oder wichtig zu erzählen fändest?
Ja, ich glaube, vielleicht noch eine Ebene, dass auch in unseren Arbeiten, oder ich merke auf jeden Fall, oder wir merken auf jeden Fall auch immer wieder, dass so die ganze Medienwelt auch immer ein Spagat ist. Also gerade so die Problematik von so dieser ganzen Nachrichtenflut zum Beispiel, so, ne? Und auch, oder auch, dass wir ein Kurznachrichten-Channel sind, so, ne? Also unsere Beiträge sind meistens nicht viel mehr als 1000 Zeichen lang, außer wenn wir einen Artikel oder einen Podcast haben. Und da sehen wir auf jeden Fall auch, dass wir da so mit zum Beispiel mit reinspielen in der Tendenz, dass gerade zum Beispiel Jugendliche zum Beispiel gar keine langen Texte mehr lesen, sondern, ne, durch so zum Beispiel TikTok oder so halt immer wieder nur so Kurzimpulse bekommen und sich gar nicht länger auf Dinge konzentrieren können. Genau, und dennoch finden wir es halt wichtig, dass wenigstens, wenn Jugendliche schon nicht so eine kurze, also wenn sie nur so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, dort eben wenigstens politische Inhalte reinzubringen. Genau, aber merken auf jeden Fall, dass wir da auch immer wieder an unsere Grenzen kommen, weil in so einer kurzen Nachricht kannst du ja nie die Komplexität eines Themas wirklich sozusagen aufzeigen. Genau, und das ist auf jeden Fall auch häufig eine Schwierigkeit oder auch so die Überlegung von, unser Anspruch ist es eben auch nicht nur linkspolitische Menschen zu erreichen, sondern auch eben Menschen, genau, die sich dem Spektrum vielleicht gar nicht zuordnen würden, und dort eben auch eine Offenheit zu zeigen und nicht in so einen, ja, sag ich mal, linken Sprech reinzufallen und gleichzeitig trotzdem noch Haltung zu beziehen. Also genau, wir merken auf jeden Fall immer wieder, dass so die ganze Arbeit in den sozialen Medien, bei digitalen Medien einfach eine sehr, sehr, ja, einfach häufig man da auf eigene Widersprüche oder Problematiken stößt. Genau, aber das ist auf jeden Fall irgendwie immer wieder ein Aushandlungsprozess. Und ich glaube, so diese Widersprüchlichkeit in den digitalen Medien kennen wir alle. Genau, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Thema, wo wir auf jeden Fall auch noch immer weiter lernen und dran diskutieren und dran rumfeilen, genau, wie wir irgendwie damit umgehen. Dass alles immer digitaler wird und wir irgendwie auch Teil davon sind und da auch natürlich mit reinspielen. Ja.
Was sind da so Ihre Strategien?
Ah, zum Beispiel, wir hatten jetzt zum Beispiel auch viele Diskussionen darüber, ob wir auf TikTok wollen zum Beispiel. Und also einmal so vom Algorithmus her ist es schon mega schwierig, überhaupt linkspolitische Inhalte so auf TikTok zu stellen. Wenn man nicht gerade ein Maximilian Krah ist, also der ist nicht linkspolitisch, aber ne, der AfD-Kandidat in der Europawahl, der ja seine politischen Inhalte dort verbreitet und auch eine sehr, sehr große Reichweite hat, obwohl er jetzt auch die Reichweite ein bisschen eingeschränkt bekommen hat. Aber zum Beispiel so da, ja, zum Beispiel bei TikTok, da hatten wir so lange Diskussionen drüber, machen wir das nicht. Und jetzt gibt es zum Beispiel Ideen, das erstmal auszuprobieren, aber dann eher mit dem Ding, dass wir die Leute von der Plattform runterholen und halt für unsere anderen Plattformen, auf denen wir sind, dann sozusagen werben und sagen so, hey, schaut doch mal da vorbei. Genau, und wir hatten auch schon Diskussionen darüber, ob wir zum Beispiel unsere Beiträge länger machen wollen, haben uns dann jetzt aber auch erstmal dagegen entschieden, weil das ja auch so ein bisschen unser Charakter ist sozusagen, der uns ja auch ausmacht, dass wir eben kurze Nachrichten haben, die einordnen und halt eben leicht zugänglich machen dadurch. Also ich würde sagen, es ist ein nicht abgeschlossener Prozess, der auf jeden Fall immer weitergeht.
Wisst ihr, wer, das würde mich gerade noch interessieren, wisst ihr ungefähr, wer euch so liest? Also welche Art von Menschen? Oder sind das nur Interpretationen?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Also es sind schon auch eher jüngere Menschen, aber die meisten sind über 18, obwohl man das natürlich auch schwer einschätzen kann, weil ja auch gerade viele Menschen auf diesen Plattformen immer angeben, dass sie über 18 sind, weil das natürlich, ja, weil man dadurch dann nicht so leicht Probleme bekommt, auf jeden Fall. Genau, es sind schon jüngere Erwachsene über 18. Genau, aber wie gesagt, das sind so die Zahlen, die wir halt haben, aber denen kann man, glaube ich, jetzt auch nicht so 100% vertrauen. Genau, und wir merken schon, dass wir bisher noch schon sehr eher linkspolitische Menschen erreichen. Obwohl, ja, gerade mit, wo wir auch immer mehr Reichweite bekommen, wird das auf jeden Fall auch breiter. Und das merkt man auch teilweise in den Kommentaren oder in den Fragen, die kommen. Genau, also ich glaube, wir sind da eigentlich auf einem ganz guten Weg.
Dann vielen herzlichen Dank für deine Offenheit und dass du hier warst. Schön, mit dir zu sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch sehr schön und ja, gerne wieder mal vielleicht dann auch über ein anderes Thema zusammen zu sprechen. Finde ich sehr schön.
Ja, das wäre bestimmt toll. Das war unser Fokus mit dem Interview von Jugendinfo. Ich hoffe, ihr habt es so spannend gefunden wie wir. Da unsere Sendung am Donnerstag, dem internationalistischen Info, schon fast fertig ist, haben wir jetzt noch eine kurze und knappe Agenda für euch. Also holt ganz schnell eure Stifte hervor. Bis bald.
Die Agenda von Infolora.
Veranstaltungen,
Aktivitäten,
Demos, die du nicht verpassen solltest.
Auf 97,5 MHz Radio Lora.
Ja, dann beginne ich doch gerade mal mit dem antikapitalistischen Stadttreffen gegen Aufwertung und Verdrängung. Das findet nämlich morgen Abend um 19 Uhr im Postsquad am Wipkingerplatz 7 in Zürich statt. Ihr findet noch mehr Informationen auf euren üblichen unkommerziellen Agenda-Kanälen oder auf Instagram. Genau, solidarisieren, organisieren, kämpfen, schreiben Sie zur Einladung.
Auch morgen, dem 19. April, findet ein Klimastreik statt, ein globaler Klimastreik. In verschiedenen Städten finden Demos statt, zum Beispiel in Bern auf dem Bundesplatz um 18 Uhr, in Aarau auf dem Aargauer Platz um 16 Uhr und in Zürich auf dem Nionamenas-Platz, das ist der ehemalige Helvetia-Platz, um 18 Uhr. Auch in anderen Städten finden Demos statt. Schaut doch am besten auf den Instagrams nach, wo in eurer Stadt die Demo stattfindet. Und in Zürich folgt darauf auch noch eine Soli-Party im Dynamo im Werk 21 ab 22 Uhr.
Genau, und ich glaube, da gibt es, das wird gerade noch eingefallen, weil wir über unsere WTF-Rubrik gesprochen haben. Wir haben nämlich auch einmal über den Tagesanzeiger gelästert und dessen transfeindliche Berichterstattung. Und deswegen geht doch auch am 20. April am Samstag um 14.30 Uhr zum Nionamenas-Platz, denn da wird demonstriert gegen Transfeindlichkeit und dass diese gestoppt werden soll, unter anderem eben auch in bürgerlichen Medien. Das ist auch ein direkter Hint an den Tagesanzeiger. Die Demonstration ist bewilligt und ja, wir sehen uns. Ich würde sagen, wir hören jetzt zum Schluss noch ein allerletztes Lied. Hast du gerade einen Wunsch oder soll ich ein bisschen einfach mal irgendwas anklicken?
Oh, hören wir entweder da El Pueblo Unido Masera en Ciro.
Okay.
Ein ArbeiterInnen-Lied aus Avialala auf jeden Fall, glaube ich.
Also ein Classic für den Schluss. Macht's gut, bis nächste Woche. Bisous, bisous. Mil voces de combate se alzarán.
La